NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Die Vorbereitungen im hannoverschen Kongresszentrum laufen auf Hochtouren, denn für den Sonntag soll alles fertig sein. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen aus vielen jüdischen Gemeinden in Deutschland wächst die Vorfreude, denn an diesem Sonntag beginnt um 18 Uhr die Jurovision 2024. Das ist nach dem Vorbild des Eurovision Song Contest der größte Tanz- und Gesangswettbewerb für jüdische Kinder und Jugendliche in ganz Europa. Veranstaltet vom Zentralrat der Juden. Ein Festival mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mehreren tausend Besuchern. Das Motto dieses Jahr lautet Time to Shine. Joel Abayev ist 17 Jahre alt, sie lebt in Berlin und hat im vergangenen Jahr mit dem Jugendzentrum Olam den Wettbewerb gewonnen. Und in diesem Jahr gehört die Abiturientin zu den Moderatoren der Show. Ich habe mit ihr über die Jurovision gesprochen und wollte als erstes wissen, wie kam es dazu, dass sie diese Veranstaltung moderieren wird.
Eines Tages haben wir eine Nachricht bekommen. Ja, könntet ihr bitte zurückrufen? Dann haben wir zurückgerufen. Und ja, dann hieß es, ja, habt ihr Lust, die Jury dieses Jahr zu moderieren? Und dann war man natürlich so, ja klar, erstmal voll überwältigt und im Schock eigentlich, weil ich mir das auch schon so lange so vorgestellt habe, aber es eigentlich immer mehr wie so ein Traum war, mal die Jurovision zu moderieren. Und dann, ja, war es soweit und seitdem ist die Planung, also eher der Prozess losgegangen, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie bewerben musste oder so, sondern ich wurde sozusagen ausgewählt.
Das klingt sehr beeindruckend. Jetzt müssen Sie uns noch ganz kurz erklären, Sie sind aber eigentlich zu dritt. Können Sie mir dazu noch ein bisschen was erzählen?
Genau, wir sind dieses Jahr zu dritt auf der Bühne, auch das erste Mal, dass es drei Moderatoren gibt, also Jackie und ich und ein Co-Moderator Maxim. Jackie und ich sind schon seit der Geburt eigentlich unzertrennlich und beste Freunde. Und Maxim ist dann sozusagen dazugestoßen. Er hat sich zum Beispiel im Vergleich zu uns beworben beim Zentralrat, um die Eurovision zu moderieren. Und die fanden, dass die Kombination aus uns zu dritt sehr, sehr gut passt. Und finden wir auch auf jeden Fall auch jetzt im Nachhinein, dass wir alle drei sehr, sehr gut zusammenpassen. Und die Planung verläuft auch bisher sehr harmonisch. Und ja.
Dass man angerufen wird und so eine Möglichkeit unterbreitet bekommt, ist ja so das, wovon, glaube ich, viele Menschen in vielen Situationen träumen. Haben Sie eine Erklärung oder wissen Sie, warum Sie dieses Angebot bekommen haben? Das ist ja schon eine ganz enorme Auszeichnung.
Ja, also ich glaube, eine richtige Erklärung habe ich jetzt auch nicht. Also ich wurde dieses Jahr zur internationalen Präsidentin der größten jüdischen Jugendorganisation gewählt. Und bin auch mit Jackie schon seit sehr vielen Jahren in der Jugendarbeit sehr aktiv und wir versuchen auch eben aus der jugendlichen Rolle seit vielen Jahren etwas zu ändern und Neuerung zu schaffen und sind halt eben auch innerhalb von Deutschland auf die Ferienlager gefahren und eben auch im Jugendzentrum sehr aktiv und ich glaube dadurch sind wir einfach sehr präsent in dieser jüdischen Community. Und ich könnte mir vorstellen, dass das daher kommt und ich glaube, dass wir dabei auch glücklicherweise noch sehr authentisch wirken. Das wäre jetzt meine Erklärung, aber ganz genau den Prozess und den Gedankenprozess weiß ich jetzt auch nicht.
Und gibt es denn schon Planungen, also wenn man das so dritt macht, teilen Sie sich das untereinander auf? Sie haben eben auch gesagt, ja, bis jetzt klappt das mit den Planungen, ist das auch alles ziemlich harmonisch?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich schon seit dem Tag, an dem wir das erfahren haben, sitzen wir in den Planungen drin. Die ganze Moderation und den Ablauf planen wir auf jeden Fall zu dritt und wir sind da auch alle sehr, sehr motiviert. Das heißt, sehr viele verschiedene Ideen fließen zusammen, was dann hoffentlich auch eine kreative Moderation ergibt. Und dann haben wir eigentlich den groben Verlauf der Moderation aufgestellt und uns überlegt, was wir auf der Bühne wirklich machen wollen und was uns auch allen ganz wichtig war, wie wir das Publikum gut auch engagen können, also dass wir das Publikum auch eigentlich Teil der Moderation haben lassen. Und jetzt tatsächlich die letzten Feinschliffe machen wir und genau, wie Sie gesagt haben, teilen uns das alles nochmal auf und gucken, wer was dann wirklich auf der Bühne sagen will. Aber ich glaube, wir gehen da alle mit einem sehr, sehr positiven Kopf hin und hoffen, dass das so authentisch wie möglich und vielleicht nicht unbedingt spontan, aber wir haben jetzt nicht so Texte, die wir unbedingt einüben, sondern nur den groben Verlauf und wir möchten das dann auf der Bühne wirklich so gut wie möglich rüberbringen.
Sie haben ja gesagt, Sie sind auch jetzt in dieser Jugendorganisation Präsidentin. Sie arbeiten in dem Jugendzentrum Olam mit. Sie wirken so, wenn ich mir das so vergegenwärtige, als hätten Sie wirklich einen mehr als vollgestopften Kalender. Sie schreiben auch jetzt im Moment noch Abitur, beziehungsweise oder jetzt im nächsten Monat, wenn ich richtig informiert bin. Wie schaffen Sie das alles und kommen Sie aus so einem Elternhaus, dass Sie das gelernt haben, dass man unheimlich gut planen muss? Oder wie schaffen Sie das alles und warum machen Sie das alles?
Also ich glaube, das ist eine ganz gute Frage, weil die ganzen Faktoren auch wirklich miteinander zusammenspielen. Also vielleicht erstmal, warum ich das alles mache, ist, ich bin 2016 das erste Mal auf mein jüdisches Ferienlager im Sommer gefahren und ich war tatsächlich auch ganz alleine und kannte gar nicht viele und wurde so stark in diese Gemeinschaft aufgenommen und seitdem habe ich mich wirklich verliebt in dieses Gefühl von Gemeinschaft und dieses Gefühl, dass wir alle vereint sind und habe mich einfach in diese jüdische Jugendarbeit verliebt und bin dann auch direkt danach ins Jugendzentrum gegangen und seitdem nicht mehr wirklich weggegangen. Und ich meine, seit 2016 sind jetzt auch schon 8 Jahre vergangen und ich glaube, an so einem Punkt kann man sich das dann auch gar nicht mehr wegdenken, diese Gemeinschaft. Und irgendwann kam halt dann diese Kooperation mit BBYO, also der größten jüdischen Jugendorganisation, und habe ich mich da sehr stark reinfixiert und besonders, weil sie auch dazu diente, dem Jugendzentrum sozusagen noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und seitdem bin ich dann da sehr stark drin und habe halt das Jugendzentrum auch nie verlassen und bin jetzt heute als Madricha dort tätig, als Betreuerin. Und ich glaube, es ist halt so schnell einfach so ein großer Teil von meinem Leben geworden und es hat mir so viele positive Erfahrungen gebracht, dass ich es mir gar nicht so wegdenken kann. Und wenn mich Leute fragen, wie ich das alles schaffe, und ich habe diese Frage auch schon sehr, sehr oft bekommen, weil es eben ganz oft so ist, dass ich nicht einfach so zu Verabredungen mit Freunden gehen kann oder sowas, weil ich halt irgendwas organisieren muss gerade oder einen Call habe oder hier mal im Jugendzentrum sein muss oder da mal im Jugendzentrum sein muss. Aber man kriegt so viel daraus und also so viel Erfahrung, so viele Beziehungen mit Menschen und so viel, was man an sich selbst noch lernt, dass es für mich eigentlich alle Zeit wert ist und auch schon immer wert war. Genau, deswegen spielen diese Faktoren eigentlich sehr, sehr stark miteinander, wie ich das alles schaffe und wie viel es mir bedeutet, weil ich es eben gerade schaffe, weil es mir so viel bedeutet. Und ich es auf jeden Fall nicht machen würde, würde es mir keinen Spaß machen. Aber dadurch, dass es mir so viel bringt im Leben und es mich eigentlich nur noch forttreibt, ist es für mich nie irgendwas Negatives, was ich irgendwie neben der Schule sehe oder nie eine Last, die ich noch neben der Schule trage, sondern eigentlich immer etwas Positives und im Gegenteil noch irgendwie ein Ausgleich zum schulischen Leben.
Sie hatten das gerade eben angesprochen, also jüdische Gemeinschaft, was gemeinsam zu machen. Ist das auch so ein Gegenpol dann eben gegen den Alltag, wenn man eben als jüdischer Jugendlicher eben eher alleine ist?
Also ich glaube, so fing es auf jeden Fall bei mir an. Ich war von der 7. bis zur 10. Klasse auf einem öffentlichen Gymnasium, wo ich nicht wirklich ein jüdisches Umfeld hatte, also eigentlich gar kein jüdisches Umfeld, außer halt meine Familie und meine Familienfreunde. Und da war es auf jeden Fall so, dass ich danach auch gesucht habe und es halt im Jugendzentrum dann gefunden habe, dieses jüdische Umfeld und diesen jüdischen Input auch einfach. Und es war auf jeden Fall eine sehr große Hilfe dann, dieser Ausgleich, den Sie auch angesprochen hatten, während meiner Zeit auf der Schule, dass ich halt trotzdem eben noch die Verbindung zum Judentum hatte und zu dieser jüdischen Gemeinschaft auf jeden Fall.
Jetzt würde ich gerne wissen, bei Ihnen klang das schon so ein bisschen mit an und wenn man das liest oder mit jungen Menschen spricht, dann hört man das auch immer wieder, dass die Eurovision ja eine unglaublich wichtige Bedeutung für jüdische Jugendliche hat. Wie ist das jetzt in dieser ganz speziellen Situation seit dem 7. Oktober? Wie gehen Sie jetzt damit um, auf der einen Seite die Eurovision vorbereiten zu wollen, wirklich zu einem großartigen Ereignis machen zu wollen und auf der anderen Seite diese Belastung, der Blick nach Israel, deprimierend, traurig und hier in Deutschland ja zum Teil eine sehr bedrohliche und auch verunsichernde Situation mit Anfeindungen, mit Übergriffen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, ich glaube, dass eigentlich das größte Ziel ist der Eurovision, dass sie sich genauso anfühlt, wie sie sich auch die letzten Jahre angefühlt hat, dass man sich nicht irgendwie schwächen lässt, sondern dass wir gerade mehr zeigen, dass wir stark sind und dass wir eben bei der Eurovision diese Gemeinschaft bieten. Ich glaube, besonders für Kinder oder Jugendliche, die aus kleineren Städten kommen und die wirklich nicht dieses jüdische Umfeld tagtäglich erleben dürfen, ist die Eurovision ein Event, was ihnen so viel Kraft geben kann und so viel mit auf den Weg geben kann an Hoffnung und an Lebendigkeit. Und ich glaube, das ist unser größtes Ziel, dass wir der Welt und auch den einzelnen Jugendlichen zeigen, wir sind eine Gemeinschaft und wir halten zusammen in guten und in schlechten Zeiten. Und genau, dass sie sich im Endeffekt genauso anfühlt wie die letzten Jahre auch und dass wir genauso viel Stimmung reinbringen und dass wir genauso viel Spaß haben wie sonst auch.
Das Motto dieses Jahr lautet Time to Shine. Können Sie mir das noch ein bisschen erklären?
Ich glaube, das Motto trifft es eigentlich unglaublich gut und auch in der Vorbereitung für die Eurovision ist mir aufgefallen, wie cool und besonders dieses Motto eigentlich ist, weil seitdem ich bei der Eurovision mitgemacht habe, gab es zum Beispiel als Mottos oft so sehr vorgegriffene Themen. Also zum Beispiel hatte ich The Circle of Life, wo es jetzt nicht so eine große Auswahl an Themen gab. Und ich glaube, Time to Shine kann jedes Jugendzentrum und jeder Jugendliche anders interpretieren. Und ich glaube, das ist, was es auch sehr, sehr besonders macht. Jeder, egal wie und egal wo, hat die Möglichkeit zu scheinen und zu zeigen, was er kann. Und ich glaube, das ist super cool, weil ich schon sehr gespannt bin, was die einzelnen Jugendzentren dran draus machen und wie sie dieses Motto umsetzen.
Das war ein Gespräch mit Joelle Abayev. Die 17-jährige Abiturientin moderiert dieses Jahr die Eurovision 2024. Als Musiktitel hat sie sich ein Stück von Kobi Peretz gewünscht. Es heißt Balbili Oto, auf Deutsch etwa Verwirr ihn.
Das ist ein hebräisches Lied und ich bin schon damit aufgewachsen. Also wir haben das schon zu Hause ganz viel gehört und besonders jetzt so in den letzten Jahren höre ich das immer wieder mit meinen Freunden auf irgendwelchen Feiern, wo wir sind oder auf Partys. Auf der Jury wird es bestimmt auch spielen. Und für mich ist es immer ein Lied, was ich für immer mit positiven Erinnerungen verbinden werde und mit ganz vielen lachenden Gesichtern und mit ganz vielen Händen, die durch die Luft wirbeln, weil es so eine gute Stimmung immer in den Saal bringt und so viel Emotion und auch tänzerisches Können erweckt irgendwie in mir. Genau, das würde ich auswählen. Balbeli oto, tasi lo cheshbon, balbeli oto, ad shelo yuchal lishon. Balbeli oto, kmo shebalbalt oti, balbeli oto, balbeli.
Sie hörten das Stück Balbili Oto von Kobi Peretz. Der israelische Sänger lebt in Tel Aviv, wo er auch geboren wurde. Die meisten seiner Songs sind, wie das Balbili Oto, das wir gerade gehört haben, eine Mischung aus europäisch-arabisch und nordafrikanischen Rhythmen und Melodien. Kobi Peretz singt auf Hebräisch. Zu unserem nächsten Thema. Nach monatelangen Auseinandersetzungen um die Zukunft der liberalen und konservativen Rabbiner- und Kantorenausbildung in Potsdam gab der Zentralrat der Juden in Deutschland kürzlich einen entscheidenden Schritt bekannt. Gemeinsam mit öffentlichen Geldgebern, wie zum Beispiel dem Land Brandenburg oder der Kultusministerkonferenz, möchte er eine unabhängige, religionsgemeinschaftliche Stiftung für die Rabbinerausbildung auf den Weg bringen. Viele aus der jüdischen Community sind erleichtert, dass es nach den Vorwürfen um Machtmissbrauch am Abraham-Geiger-Kolleg damit einen echten Neuanfang geben könnte. Aber es gibt auch starke Widerstände. Carsten Dippel mit Einzelheiten.
Zustimmung gab es von verschiedenen Seiten. Das Zacharias Frenkel College, das seit 2013 konservative Rabbinerinnen und Rabbiner ausbildet und zur sogenannten Masorti-Bewegung gehört, erklärte:
Der entstandene Vertrauensverlust in die aktuelle Trägerstruktur macht zurzeit eine Arbeit im Sinne der Lehre und der Ausbildung neuer Rabbinerinnen und Rabbiner schwierig. Umso wichtiger ist daher das erfolgte Bekenntnis der öffentlichen Zuwendungsgeber zur liberalen und Masorti-Rabbinerausbildung in Potsdam sowie die angekündigte öffentliche Förderung der Stiftung, sobald diese ihre Arbeit aufnimmt.
Auch die Vorsitzende der liberal geprägten Allgemeinen Rabbinerkonferenz, die Frankfurter Rabbinerin Elisa Klappek, äußerte sich positiv.
Damit sind die Voraussetzungen für eine qualitativ hochstehende Rabbinatsausbildung gelegt worden, die zugleich an ethischen Maßstäben gemessen wird und ein Studium in angstfreier Atmosphäre gewährleistet.
Der Zentralrat weist damit einen Weg aus einer ziemlich verfahrenen Situation. Denn die Rabbinerausbildung in Potsdam war längst zum Spielball eines Machtkampfes zwischen dem Zentralrat und der jüdischen Gemeinde zu Berlin geworden. Diese hatte Anfang letzten Jahres bekannt gegeben, die beiden Kollegs vom vormaligen Leiter Walter Homolka, der die Einrichtungen als private Firma betrieb, übernommen zu haben, um sie, wie Homolka später betonte, dem Zugriff des Zentralrats zu entziehen. Ruhe kehrte nicht ein, im Gegenteil. Das Verhältnis zwischen Zentralrat und Gemeinde gilt als zerrüttet. An eine gemeinsame Neuaufstellung der Rabbinerausbildung war nicht mehr zu denken. Die Berliner Gemeinde wendet sich scharf gegen die Idee einer unabhängigen Stiftung. Sie spricht von Mobbing und einem Angriff auf das liberale Judentum. Auch aus Teilen der liberalen Rabbinerschaft gibt es erheblichen Widerstand. Die Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, Elisa Klappek, die den Plan des Zentralrats unterstützt, wurde von Mitgliedern der Konferenz zum Rücktritt aufgefordert. In der entsprechenden Erklärung heißt es:
Mit seinen Bemühungen, eine unabhängige rabbinische Ausbildungsstätte, die von den deutschen Steuerzahlenden mitfinanziert wird, unter seine Kontrolle zu bringen, macht sich erstmals weltweit eine Institution daran, die Autonomie der Rabbinerausbildung zu kompromittieren.
Eine Kritik, die die World Union for Progressive Judaism, der internationale liberale Dachverband, teilt.
Die öffentliche Diskussion der Zukunft des Abraham-Geiger-Kollegs ohne Absprache mit liberalen Autoritäten und Organisationen sehen wir als eine massive Verletzung der Neutralitätspflicht des Staates in religiösen Angelegenheiten.
Es geht erkennbar ein Riss durch die Welt des progressiven Judentums. Unterdessen sorgt eine weitere Nachricht für große Unruhe unter den Studierenden des konservativen Zacharias Frenkel College. Am 7. März wurde der Leiterin des Kollegs, Sandra Anusiewicz-Bär, überraschend von der jüdischen Gemeinde zu Berlin ohne Begründung gekündigt. Es ist ein schwerer Schlag für das Kolleg, denn Anusiewicz-Bär war die tragende Säule und zugleich die einzige Festangestellte am Frenkel College. Gefährdet ist jetzt nicht nur eine für Mai geplante Ordination zweier Absolventen, sondern auch der gesamte Lehrbetrieb am konservativen Rabbinerseminar in Potsdam.
Die Auseinandersetzung um die nicht-orthodoxe Rabbinerausbildung geht weiter. Ein Beitrag von Carsten Dippel. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Bevor Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts hören, noch ein Hinweis. Nächste Woche, am 5. April, wird die Sendung wegen eines Fußballspiels der Frauennationalmannschaft eine Stunde früher zu hören sein. Sie beginnt dann also kurz nach den Nachrichten um 19.30 Uhr. Und nun hören Sie die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Torah, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ranvernikowski aus Mainz.
Unser Wochenabschnitt mit dem Namen Zav enthält hauptsächlich Anweisungen und Vorschriften bezüglich der Priesterweihe und der Durchführung von Opfergaben im Stiftzelt, als die Israeliten aus Ägypten auszogen bzw. später im Jerusalemer Tempel lebten. Die Tora beschreibt verschiedene Opfergaben des Hohepriesters, also des höchsten Priesters und der anderen Tempelpriester. Zu diesen Opfergaben zählten unter anderem die täglichen Brandopfer, die morgens und nachmittags verrichtet wurden. Aaron war der erste Priester in der Geschichte des jüdischen Priestertums. Seine Söhne waren ebenso Priester, denn das Priesteramt im alten Israel wurde von Vater zu Sohn übergeben. Die Tora beschreibt detaillierte Schritte für die Weihehandlung von Aaron und seinen Söhnen, einschließlich der Salbung mit heiligem Öl. Dann werden in unserem Wochenabschnitt Anweisungen für die Durchführung von Brandopfern und Speiseopfern erläutert, die im Stiftzelt vor Gott dargebracht werden sollen. Ein Brandopfer ist ein tierisches Opfer. Ein Speiseopfer besteht aus feinem Mehl und Öl. Die Tora unterscheidet zwischen öffentlichen Opfern, wie den täglichen Brand- und Speiseopfern, und privaten Opfern. Ein öffentliches Opfer wird von den Priestern für die Gemeinschaft der Israeliten dargebracht. Ein privates Opfer dagegen wird vom Einzelnen aufgrund bestimmter Geschehnisse in seinem Leben dargebracht. Die alten Opfervorschriften im Judentum hatten eine bedeutende religiöse, rituelle und symbolische Bedeutung. Sie waren integraler Bestandteil des jüdischen Kultes im Stiftzelt und später im Tempel von Jerusalem. Eine der zentralen Funktionen der Opfergaben war die Sühne für Sünden. Die Opfer dienten als Mittel, um die spirituelle Versöhnung mit Gott zu ermöglichen und Buße für begangene Sünden zu tun. Verschiedene Opfertypen wurden für unterschiedliche Arten von Verfehlung vorgeschrieben. Das Opfer war also das, was wir ein Substitut nennen. Es war ein physisches Mittel der Buße anstelle des menschlichen Leids als Mittel der Buße. Aber die Opfer waren in der jüdischen Antike noch etwas. Sie wurden als Mittel der Kommunikation mit Gott angesehen. Indem Menschen Opfer darbrachten, suchten sie nach göttlicher Nähe und Unterstützung und sie drückten ihre Hingabe und ihre Bejahung der Gebote Gottes aus. Ihre symbolisch-rituelle Bedeutung war für eine Zeitepoche von fast einem Jahrtausend immanent für die ursprünglich jüdische Tempelreligion. Die verschiedenen Elemente der Opfergaben wie das Blut, das Fleisch und das Feuer hatten metaphysische Bedeutung. Zum Beispiel symbolisierte das Blut das Leben und wurde oft auf den Altar gesprengt, um die lebendige Gemeinschaft mit Gott zu betonen. Wichtig zu erwähnen ist, dass mit der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 und dem Ende der Tempelopfer die Ausführung dieser rituellen Praktiken im Judentum zu ihrem Ende kamen. An ihrer Stelle traten andere Formen des Gottesdienstes und der Spiritualität wie Gebet, Studium der Tora und Stärkung der Religionsgemeinschaft in der Diaspora, die spätestens mit der Zerstörung des Jerusalemer Tempels ansetzte. Mit der Zerstörung des physischen Heiligtums beginnt im Judentum die Epoche der spirituell-intellektuellen Religionsgemeinschaft. Die Synagoge wird zu einem geistigen Ersatz für das physisch Verlorene. Das Judentum wird mehr und mehr zu einer geistigen Gemeinschaft der physisch Zerstreuten. Die Diaspora prägt ab jetzt das religiöse und soziokulturelle Auftreten eines neuen Exiljudentums. Und der Tempel mit seinen Opferriten? Er existiert als Erinnerung, in seiner Zerstörung auch als Mahnung und in einer messianisch-zukünftigen Vision, an der die Gläubigen festhalten, als Bezugspunkt für eine erlöste Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit herrschen sollen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ranvernikowski aus Mainz. Zum Schluss hören Sie das Ledor Vador, übersetzt lautet der Text: Von Geschlecht zu Geschlecht wollen wir deine Größe verkünden und ewig deine Heiligkeit heiligen. Es singt Kantorin Rebecca Garfein.
Thank you. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.